Meine Damen und Herren, ich möchte in den nächsten paar Minuten Ihnen probieren, einen Überblick zu geben über welche Möglichkeiten der Therapiereduktion es im Zusammenhang mit der Strahlentherapie gibt. Und da wäre ich ein bisschen erst einmal, um erst über Therapiereduktion reden zu können und nicht das Kind mit dem Bad auszuschütten, wäre ich doch zuerst einmal etwas kurz sagen über den Effekt der Radiotherapie beim Mammakarzinom. Und dann ein paar Möglichkeiten der Therapie Deeskalation besprechen, nämlich die Hypofraktionierung der Ganzbrustbestrahlung, die Teilbrustbestrahlung und den Verzicht auf die Radiotherapie überhaupt, also die ultimative Deeskalation natürlich. Und dann kurz etwas über prognostische und prädiktive Faktoren, die eventuell voraussagen können, welche Patientinnen besonders von einer Strahlentherapie profitieren, beziehungsweise welche nicht davon profitieren. Das ist Präzisionsmedizin. Es geht in der gesamten Präzisionsmedizin immer darum, Unterbehandlung zu vermeiden, Überbehandlung zu vermeiden und mehr Präzision zu erreichen, welche Patientinnen, welche individuelle Patientin, welche Behandlung am besten bekommen sollte. Um zu beginnen, der Effekt der Radiotherapie beim Mammakarzinom, also ich kann auch sehr gut natürlich anschließen an jeden chirurgischen Vortrag, die brusterhaltende Therapie wäre ohne die Radiotherapie wahrscheinlich nicht in dem Maß möglich gewesen, wie sie es jetzt schon lang möglich ist und immer noch weiter, wie wir gehört haben, möglich sein wird. Die einzige eigentlich Situation, wo Radiotherapie keinen zusätzlichen Effekt hat, ist wahrscheinlich die Mastektomie ohne Lymphknoten. Wenn es positive Lymphknoten gibt und trotz Mastektomie, dann gibt es einen massiven Einfluss der Radiotherapie auf jedes Rezidiv, beziehungsweise Lokalrezidiv, aber auch auf jedes Rezidiv. Und letzten Endes ist das ein Überlebensvorteil, der auch letzten Endes auf Radiotherapie zurückzuführen ist. Je mehr Lymphknoten in der Axilla vorhanden sind, desto stärker wird der Effekt. Und dieser Effekt ist auch durch die Gabe durch systemische Therapie nicht aufhebbar. Also man kann die Bestrahlung nicht in den meisten Fällen nicht einfach ersetzen durch systemische Therapie. Das Gleiche gilt auch, oder Ähnliches gilt auch für brusterhaltende Therapie, also Breast Conserving Surgery. Und hier ist es nicht die Lokalrezidivrate, die nur deutlich gesenkt wird durch Bestrahlung, sondern jedes Rezidiv. Und auch das übersetzt sich in einen Überlebensvorteil. Und dann kann man es wieder aufsplitten nach N0 oder N-Plus-Situation. In beiden Situationen gibt es diesen Vorteil, aber es gibt natürlich Faktoren, die den Benefit, den man durch Bestrahlung erreichen kann, beeinflussen. Und das ist Alter, Differenzierungsgrad, Tumorgröße, Östrogenrezeptorstatus vor allem. Diese Faktoren, die sind gegeben durch den Tumor. Und dann gibt es verschiedene Effektgrößen bei verschiedenen Situationen. Das deutet darauf hin, dass es sicherlich genetische Faktoren geben muss, abgesehen vom Alter. Was kein genetischer Faktor ist, aber alle anderen Tumorparameter sind natürlich durch genetische Faktoren, die in dem Tumor sitzen, beeinflusst. Und es gibt natürlich die Hinweise, dass es bestimmte Konstellationen gibt, die mehr oder weniger von einer bestimmten Therapie profitieren, auch wenn die, muss ich auch sagen, leider noch nicht gefunden sind. Da kann ich nur anschließen an, was der Michael Gnant gesagt hat. Jetzt kommen wir ein bisschen näher zu, welche Therapie-Deeskalationsmöglichkeiten in Bezug auf die Strahlentherapie gibt es. Und die ultimative Deeskalation ist natürlich der Verzicht auf Radiotherapie. Und da gibt es eine Reihe von großen internationalen Studien, die versucht haben, die Strahlentherapie bei klinisch niedrigem Risiko wegzulassen. Und eigentlich, man kann es auch relativ kurz zusammenfassen, also das sind relativ kleine Tumoren bei älteren Patientinnen mit günstigem Östrogenrezeptorstatus und mit keinen Lymphknoten in der Axilla. Und alle, auch wenn das natürlich ein Baseline, ganz niedriges Risiko ist, alle diese Studien haben doch herausgebracht, dass es einen Unterschied, und zwar einen signifikanten Unterschied gibt, wenn man die Strahlentherapie trotzdem noch tut, obwohl das Baseline-Risiko sehr niedrig ist. Dann kann man natürlich diskutieren, kann man es in manchen Fällen doch weglassen, aber aufgrund von klinischen Faktoren ist es zumindest in diesen großen Studien bis jetzt nicht gelungen, eine Gruppe sicher zu identifizieren, die gar keinen Vorteil von Bestrahlung hat, auch wenn es zum Beispiel aufgrund dieser Studie eine Empfehlung oder zumindest sollte man das stark in Erwägung ziehen bei älteren Patientinnen, also über 70, mit sehr günstigem Risikoprofil auch die Strahlentherapie überhaupt eventuell wegzulassen, auch wenn sie dadurch ein höheres Lokalrezidivrisiko haben. Das bleibt. Das übersetzt sich allerdings in diesen Populationen nicht ins Überleben und auch nicht ins krankheitsfreie Überleben. Was man allerdings sieht, das ist ein nettes Detail an dieser Studie, die Patientinnen mit Brustkrebs, ob sie jetzt bestrahlt waren oder nicht, leben länger als die Normalbevölkerung, wenn sie ein so ganz niedriges Stadium Mammakarzinom haben. Auch hier in der ABCSG ist eine solche Studie durchgeführt worden, vor ungefähr 20 Jahren. Auch hier waren die relativ Niedrigrisikopatientinnen selektiert und auch hier, oder würde ich sagen besonders hier, hat sich ein ganz deutlicher Vorteil der Bestrahlung herausgestellt, mit einer Hazard Ratio von 10 sogar. Also für die, die ohnehin schon ein niedriges Risiko haben, die haben besonders scheint profitiert von der Bestrahlung und das hat sich auch übersetzt in jedes Rezidiv, also nicht nur in das Lokalrezidiv. Es wird oft ein bisschen so gesagt, naja, die Strahlentherapie verhindert ja nur das Lokalrezidiv, also nur das Lokalrezidiv. Erstens ist lokale Kontrolle, wenn man den Tumor in der Brust hat, natürlich schon ein Wert an sich, aber auf der anderen Seite übersetzen sich diese Lokalrezidive, die nicht erreicht werden, auch in das Überleben. Auch wenn es in einzelnen Studien natürlich nicht herauskommen kann, weil die immer zu wenig Patientinnen haben. Ein zweiter wichtiger Punkt, man kann auch die externe Bestrahlung deeskalieren, ohne dass man sie weglässt. Nämlich mit Hypofraktionierung. Da gibt es zwei ganz große Studienkonglomerate, das eine aus England, die UK START Trials, wo es eine Pilotphase und dann zwei, also A und B gegeben hat, wo nicht nur ganz Niedrigrisikopatientinnen, sondern auch welche mit positiven Lymphknoten, die auch mit Axillarbestrahlung noch behandelt worden sind, die mit oder ohne Chemotherapie und die meisten allerdings niedriggradige Karzinome waren. Und das Ergebnis ist, es ist kein Unterschied in der lokalen Kontrolle, es ist sogar ein tendenziell möglicherweise, aber das ist nicht signifikant, daraus kann man nicht ableiten, dass es besser ist, sondern es ist wohl sicher nicht schlechter, was die lokale Kontrolle betrifft, wenn man die Hypofraktionierung verwendet. Im Disease-Free Survival ist überhaupt kein Unterschied. Es gibt keinen Nachteil, wenn man hypofraktioniert die Brust behandelt. Und das Ganze beruht natürlich auf einem radiobiologischen Effekt, dass also alle diese Fraktionierungsstudien, nicht nur im Mammakarzinom, sondern in der gesamten Radioonkologie, beruhen letzten Endes auf der linear-quadratischen Formel, wo man die Einzeldosis und die Gesamtdosis miteinander vergleichen kann. Und das ist eine große Angst, nicht nur bei Strahlentherapeuten, sondern auch bei anderen Ärzten, dass die höhere Dosis pro Fraktion zu ernsthafteren oder schwereren Nebenwirkungen Langzeitnebenwirkungen führen wird. Dieses gilt natürlich in der Radioonkologie, allerdings nur, wenn man die gleiche Gesamtdosis gibt. Wenn man die Gesamtdosis gleichzeitig reduziert, was bei all diesen Mammakarzinomstudien gemacht worden ist natürlich, dann gilt das nicht und dann ist es besser, man schaut die Daten an, die Langzeitdaten und da kommt heraus, dass es keinen Hinweis, in einem dieser START-Trials gibt, dass die Hypofraktionierung zu schlechteren Langzeitresultaten, was die Toxizität betrifft, führt. Sie führt auch nicht zu schlechterer Lokalkontrolle, das ist gleich und es gibt keine Subgruppen, die man herausfinden kann, die weniger oder mehr profitieren würden von der einen oder anderen Fraktionierung, also ob man die 5 Wochen bestrahlt oder 3 Wochen bestrahlt. Ähnliche Resultate oder eigentlich, würde man sagen, deckungsgleiche Resultate aus der kanadischen Studie, die noch früher durchgeführt worden ist. In England wird diese Hypofraktionierung in Wahrheit schon seit Jahrzehnten durchgeführt. Nur haben sie sich dann also um die Jahrtausendwende entschlossen, das mal zu beweisen. Und das war, denke ich, wirklich für die für die Behandlung des Mammakarzinoms weltweit ist doch ein wichtiger Schritt. Gleiche Ergebnisse sind in Kanada herausgekommen. Auch hier 3 Wochen Bestrahlung gegen 5 Wochen Bestrahlung. Verschiedene Risikokonstellationen, also nicht die Höchstrisikopatientinnen sind da in erster Linie eingeschlossen, aber Mittel- und Niedrigrisiko. Und hier sehen Sie die Überlebenskurven, das sind 2 Kurven, die sieht man aber nicht, denn die liegen komplett übereinander. Es ist kein einziger, auch nicht der kleinste Unterschied nachzuweisen zwischen den beiden Fraktionierungsschemen. Und auch was die lokale Kontrolle betrifft, die Kurven kreuzen sich ein paar Mal, das heißt, da ist absolut kein Unterschied zwischen Hypofraktionierung und Normalfraktionierung oder konventioneller Fraktionierung, sollte man vielleicht besser sagen. Dann das kosmetische Ergebnis, das ist ja die Sorge, wird, wenn man hypofraktioniert, also mehr Dosis jeden Tag gibt, statt 2 Gray gibt man 2,66 Gray, wird es dann zu einem schlechteren kosmetischen Resultat führen und nach 10 Jahren ist das hier in der kanadischen Studie auch wieder nachgeschaut und ordentlich kontrolliert. Es ist kein einziges Ergebnis, kein einziger Unterschied nachzuweisen. Kann man das auch für die Lymphknoten machen, also für die Axillarbestrahlung? Die STARS Trials haben 5.800 Patientinnen eingeschlossen und immerhin 800 davon waren mit Lymphknotenbestrahlung, obwohl das nicht die Studie nicht darauf gezielt und gepowert war. Aber auch da kann man eigentlich keinen Trend sehen, dass das zu mehr Nebenwirkungen führen sollte. Also es sieht so aus, als ob es für die Axilla ebenso gut möglich wäre. Das nächste Thema, die Teilbrustbestrahlung, was ganz anderes. Also wenn man nicht die gesamte Brust, wie man es in den meisten, also in der konventionellen Radiotherapie macht, bestrahlt, sondern einen Teil der Brust, also Reduktion des Volumens unter Behandlungsdauer, da reduziert man noch einmal die Behandlungsdauer von, wenn man von der Hypofraktionierung ausgeht, von 3 Wochen zu 1 Woche. Da gibt es mehrere Methoden, wie man das machen kann, Multikatheter, interstitielle Brachytherapie, Ballonkatheter, Brachytherapie, auch extern kann man es machen, konformale externe Radiotherapie und auch intraoperativ. Ich erwähne die Methoden nur kurz, die Ballon-Brachytherapie, da wird ein Ballon in die Operationshöhle eingeführt, dann bestrahlt und dann kommt der Ballon wieder heraus. Oder auch von extern kann man das machen, man kann es auch intraoperativ machen, das wird auch an manchen Zentren getan. Ich will mich beschränken auf die Methode, wofür es die beste und meiste Evidenz gibt und die auch die längste Erfahrung hat, nämlich die Multikatheter-interstitielle Brachytherapie, die wir auch bei uns durchführen. Sie sehen das hier abgebildet, da werden Katheter unter Maskennarkose, kurze Maskennarkose eingeführt. Die Patientinnen, das schaut vielleicht irgendwie nicht so angenehm aus, die Patientinnen empfinden das auch subjektiv, wenn man sie nachher befragt, als nicht unangenehm oder nicht irgendwie traumatisierend. Es ist eine sehr große Studie hier durchgeführt worden in Europa, an der auch die Frau Präsidentin Patientinnen eingebracht hat und die kommen also von unserer Klinik auch in diese Studie hinein. Patientinnen mit relativ kleinen Tumoren mit PN0 Axilla, entweder durch, also die meisten waren durch Sentinel Node bewiesen, ganz wenige haben auch Axilla-Dissektion gehabt. Grad 1 und 2 Tumoren waren die meisten, mehrere Histologien, die meisten waren Östrogenrezeptor positiv und die meisten haben auch antihormonale Therapie bekommen, ein paar auch Chemotherapie. Und es waren auch ein paar junge Patientinnen, also zwischen 40 und 50 eingeschlossen. Das Ergebnis, es ist auf einem sehr niedrigen, überhaupt Lokalrezidivniveau, kein Unterschied zwischen der Teilbrustbestrahlung und der Ganzbrustbestrahlung gewesen. Also die Lokalrezidivwahrscheinlichkeit ist nicht signifikant unterschiedlich mit diesen beiden Methoden und schon gar nicht ist unterschiedlich das Überleben oder das krankheitsfreie Überleben. Diese Kurven kann man übereinander legen, es ist keine Spur von einem Überlebensunterschied. Jetzt die Frage, wenn man in einer Woche einen Teil der Brust mit einer doch relativ, auch wenn die Gesamtdosis noch einmal niedriger ist als bei der hypofraktionierten Bestrahlung, aber mit einer doch hohen Dosis in einer Woche behandelt, wird es dann zu höherer Toxizität kommen und das ist nicht der Fall. Es gibt keinen Toxizitätsnachteil der Teilbrustbestrahlung im Vergleich mit der konventionellen Ganzbrustbestrahlung. Sogar ist es, was auch nicht so ganz erstaunlich ist, ist die Hauthyperpigmentierung, also das, was man auch nach Jahren noch an der Brust eventuell sehen kann, die ist niedriger mit der Teilbrustbestrahlung, weil die ja noch viel zentrierter nur die Region, wo der Tumor gesessen ist, behandelt. Und alle anderen Toxizitäten, die noch vorkommen können bei Strahlentherapie nach Mammakarzinom, sind gleich. Dann hat sich sowohl die europäische, die ESTRO, also die Europäische Gesellschaft für Radioonkologie, und auch die amerikanische Gesellschaft für Radioonkologie schon 2009 aufgeschwungen, um Leitlinien zu erstellen, die ungefähr gleich sind. Also das ist auch 2009, da war die Studie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, noch nicht endgültig publiziert. Für welche Patientinnen kann man diese Teilbrustbestrahlung sicher empfehlen? Das sind Patientinnen, die älter als 50 sind, die einen Tumor kleiner als 3 cm haben, unabhängig vom Differenzierungsgrad, auch unabhängig vom Östrogenrezeptorstatus. Hier kommen die Resektionsränder wieder zurück, die 2 mm, also das steht in den Leitlinien so drinnen, dass es mehr als 2 mm freie Resektionsränder geben soll. Und auch in den amerikanischen wird sogar auch erlaubt, dass ein Dezis, wenn es kleiner als 3 cm im Durchmesser ist, erlaubt ist, wenn der Resektionsrand ausreichend ist, und eine pathologisch negative Axilla. Also man behandelt natürlich da mit der Teilbrustbestrahlung überhaupt nicht die Axilla, also die muss negativ sein. Ich habe Ihnen schon gezeigt, es werden Katheter in Maskennarkose eingebracht, die bleiben dann eine Woche in situ, die Patientin kann herumspazieren, die sind kaum oder überhaupt nicht behindert, sie empfinden das auch die meisten als gar nicht störend, bleiben eine Woche drinnen, am Montag werden sie implantiert und am Freitag kommen sie wieder hinaus und die gesamte Behandlung ist abgeschlossen. Die Dosis wird berechnet aufgrund von CT-Schnitten und da kann man auch sehen, natürlich, man muss da natürlich genau wissen, wo der Tumor war. Also wenn Clips gesetzt sind, ist das ein großer Vorteil. Hier sehen Sie noch einmal so eine CT-Planung, da langweile ich Sie jetzt nicht lang, das ist das eher der technische Teil. Man kann eben wirklich einen Teil der Brust sehr gut auslasten. Und wie schaut das 3 Monate oder ein Jahr später aus? Man sieht, beim besten Willen sieht man nicht, dass da irgendwo Katheter in dieser Brust drinnen waren nach einem Jahr. Was gibt es für prognostische Faktoren jetzt außerhalb? Natürlich gibt es klarerweise prognostische Faktoren, Alter, Differenzierungsgrad, also die klinischen Faktoren, mit denen man ein höheres oder niedrigeres Rezidivrisiko natürlich feststellen kann. Aber darüber hinaus, was gibt es da noch für Faktoren und kann man die eventuell verwenden, als Selektionskriterium, welche Patientinnen sollte man bestrahlen, oder besonders, was fast noch wichtiger ist, weil wir ja wissen, dass wir viele Patientinnen bestrahlen, obwohl sie es im Nachhinein gesehen nicht notwendig gehabt hätten. Welche kann man selektieren, die nicht bestrahlt werden müssten? Ich komme wieder zurück auf die ABCSGA 8a-Studie. An diesem Material sind auch genau diese Fragen natürlich extensiv untersucht worden. Ich nenne hier 2 Arbeiten, die 2 verschiedene prognostische Faktoren analysiert haben. Es gelingt mit dem EndoPredict eine Hoch- und Niedrigrisikogruppe, auch was das Lokalrezidivrisiko betrifft, zu isolieren. Was aber leider, muss ich sagen, hier nicht gelungen ist, ist in der Niedrigrisikogruppe, ist die Strahlentherapie auch sehr wirksam. Also man kann diesen Test leider nicht zur Selektion einer Bestrahlung ja oder nein verwenden. Und das Gleiche gilt auch für den PERM50, auch ein Test, der Hoch- und Niedrigrisiko sehr gut voraussagen kann, auch was das Lokalrezidiv betrifft. Aber auch hier ist es nicht gelungen, einen prädiktiven Wert aus diesem Test abzuleiten. Ich zeige Ihnen das nur nicht, weil es etabliert ist, sondern wie es ungefähr ausschauen könnte, wie man einen solchen prädiktiven Test herausfinden könnte und wie ich denke, dass er irgendwann gefunden werden wird. In der alten dänischen Mastektomie-Studie mit und ohne Radiotherapie, wo ein Rieseneffekt der Strahlentherapie nachgewiesen werden konnte, damals, die ist schon in den 90er Jahren publiziert worden, ein kleiner Teil der Samples untersucht worden mit einem 7-Gen-Test, wo man auch eine Hochrisiko- und eine Niedrigrisikogruppe, die weit auseinanderliegen, was das Lokalrezidivrisiko betrifft, nachweisen konnte. Und in diesem Setting ist es dann auch gelungen, das noch einmal an einer externen Kohorte zu validieren. Und in diesem Validierungsset ist es gelungen, Hochrisiko und Niedrigrisiko auseinanderzunehmen. Und diese Zahl ist die wichtigste. Da war nämlich in dem Niedrigrisiko kein Unterschied mehr mit und ohne Bestrahlung, kein signifikanter. Aber man muss leider sagen, dass dieser Test nicht, also noch relativ weit von irgendeiner Implementation entfernt ist. Und das ist auch eine ganz kleine Patientenanzahl gewesen oder Sampleanzahl gewesen. Zusammenfassend, die Radiotherapie ist sehr wirksam beim Mammakarzinom. Es gibt leider noch keine prädiktiven Faktoren, die über die gewöhnliche klinische Voraussage des Lokalrezidivs hinausgehen, also die dafür verwendet werden könnten, um Strahlentherapie ja oder nein noch zusätzlich zu entscheiden. Man kann allerdings eine Deeskalation betreiben, indem man die Behandlung hypofraktioniert, also indem man statt 5 Wochen nur 3 Wochen behandelt. Das machen wir eigentlich jetzt fast bei allen Patientinnen. Und man kann die Teilbrustbestrahlung anbieten für Niedrigrisikopatientinnen, wo man dann noch einmal von 3 Wochen auf 1 Woche reduziert und auch nur ein Teilvolumen der Brust bestrahlt. Und das Ganze ist natürlich weiterhin eine Frage des Shared Decision Making auf der Grundlage von Tumorboard-Entscheidungen. Vielen Dank.